Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin bei superlevel.de zum zweiten Teil unserer Jahresvorschau. Wie gewohnt mit mir und Manu und Micha. Guten Morgen.
Moin, moin.
Guten Morgen.
So, im ersten Teil haben wir über Hardware geredet, also alles, was so sich auf technischer Seite in Hardware tun könnte, beziehungsweise was da Themen sein könnte. Im zweiten Teil, ja, wollen wir es so ein bisschen offener fassen. Da haben wir uns einfach mal so ein paar Themen rausgeschrieben, wo wir der Meinung waren, die könnten diskussionswürdig sein fürs Jahr 2014. Das nächste Thema, oder das erste Thema, mit dem wir anfangen, ist gar nicht so ganz klar. Ist das ein Hardware-Thema oder ist das ein Software-Thema? Weil eigentlich hat es auf beides Auswirkungen, nämlich das Spiele-Streaming. Was wird da passieren, Manu, 2014?
Ja, der Share-Button hat ja Einzug gehalten. Das PS4-Gamepad hat ja einen eigenen Button bekommen. Deswegen ist es natürlich ein Hardware-Thema, Spiele direkt live zu streamen. Also du sitzt auf dem Sofa, musst keine Capture-Karten, keinen PC zwischenschalten, nix.
Okay, jetzt darf ich ganz kurz, wir reden jetzt von zwei verschiedenen Formen des Streamings. Ich dachte jetzt eher dieses Streaming im Sinne von, dass du Spiele zu dir runterstreamst, also das Gaikai
ja,
oder.
Ja, das so. Stimmt, aber das gibt's ja noch nicht. Ja.
Ja, aber die Frage ist natürlich, Sony hat angekündigt, dass es 2014 kommen wird. Aber du hast natürlich recht, das ist eine blöde Formulierung, weil
das eine ist der Upstream, das andere ist der Downstream sozusagen.
Genau, beides in Form des Streaming. Ich dachte jetzt aber eher, deswegen hast du auch gefragt, warum die Frage so komisch ist, aber ich meinte ja tatsächlich, wird das 2014 schon auf breiter Basis für die PS4 eingeführt? Oder glaubt ihr, das ist halt jetzt so, ja, das kündigen sie halt an für 2014, aber im Endeffekt kommt es dann irgendwann in den nächsten 10 Jahren oder so.
Also du meinst jetzt OnLive, Gaika und diese Sachen.
Genau.
Dass man, was wir im ersten Cast besprochen haben, dass man quasi PS3-Spiele, PS2-Spiele als emulierte Videostream auf den aktuellen Konsolen spielt. Oder eben halt auch aktuelle Spiele, klar.
Ja, ich glaube nicht, dass es in Europa so ein großes Thema sein wird. Ne? Also in Amerika bestimmt, da werden die das machen. Aber unsere Leitungen sind einfach nicht geil genug.
Das finde ich immer krass. Egal, wo man irgendwie guckt, man denkt immer, bei den anderen ist es besser. Mhm. Also ich habe mal einen Artikel gelesen, der war auf einer englischen Seite. Nee, amerikanische Seite, halt englischsprachig. Und die haben gesagt, ja, in Europa ist das ja alles gar kein Problem mit dem Spielestreaming, weil da haben ja alle schon super Flatrate und hier Glasfaserkabel und so. Die haben ja alle super Internet, weil da ist ja auch das Land so klein und da ist es ja auch leichter, oder beziehungsweise der Kontinent ist so klein, da ist ja alles schon viel besser verkabelt. Aber in so einem großen Flächenkontinent wie in Amerika, da gibt's halt noch total viele Leute, die total schlechtes Internet beziehungsweise gar kein Internet haben. Und wir gucken immer rüber nach Amerika und denken, da haben ja alle schon super Internet und bei denen wird das alles viel früher kommen. Das heißt, ich glaube im Endeffekt, klar, gibt es bei uns Leute, die schon jetzt Glasfaser und Breitbandinternet ohne Probleme haben, und es gibt aber auch bei uns noch Ecken des Landes, wo halt schlechte Verbindung ist, und genauso ist es in Amerika. Also deswegen, ich glaube, das wird schon 2014 technisch kommen. Also es geht ja jetzt schon, das Gaikai und so geht ja jetzt technisch, kann man ja schon ausprobieren, OnLive. Aber ich glaube, bis sich das auf breiter Basis durchsetzen wird, ist da noch ein langer Weg. Und gerade mit so Themen wie Breitbanddrosselung bei der Telekom und sonst irgendwas, das sind ja dann andere Themen, wo man dann sagt, ja, ist zwar schön, dass man jetzt technisch die Spiele streamen kann, aber das kannst du halt für 2 Stunden machen und dann hast du dein Budget aufgebraucht.
Ja, vor allem das viel größere Thema. Also ich glaube, hardware-technisch ist es machbar. Wenn du irgendwie in großen Ballungsgebieten wohnst, wirst du, glaube ich, eine schnell genug Leitung haben, um sowas zu machen. Klar kommt da immer der Lag so ein bisschen dazu, aber das wird sich, glaube ich, auch softwaretechnisch einpendeln. Und dann gibt's halt vielleicht spezielle, hat ja die Telekom auch schon angekündigt, auf der PS4-Pressekonferenz war das doch, glaube ich, auch, da war die Telekom auch schon als Partner gelistet. Das heißt, da werden wir auch in so eine Premium-Internet-Schiene reinrutschen, ohne dass wir es merken werden, dass man eben Zusatzpakete kauft, um dein Spotify zu nutzen ohne Datentarif, um deine PS4-Streaming zu nutzen und so weiter. Also das wird, glaube ich, noch ein großes Thema, dass wir dafür extra zahlen werden müssen, obwohl wir die Leitung ja eigentlich haben. Und ich glaube, technisch wird es dann funktionieren, aber diese ganzen lizenztechnischen Geschichten. Ich glaube, das wird die große Herausforderung für die Konsolenhersteller, dass sie mit jedem einzelnen Land verhandeln müssen, welcher Anbieter da jetzt dafür mitmacht und Kooperationspartner wird und die ganzen Lizenzen für die Spiele und dann brauchst du das wieder und hier wieder. Also ich glaube, das wird eher so ein bisschen schleppend werden, dass es sehr sporadisch starten wird mit ein paar ausgesuchten Titeln und die Bibliotheken dann nicht komplett sein werden und dann wird es die einen Spiele exklusiv auf Gaika geben und die anderen Spiele wird es exklusiv auf OnLive geben und so weiter und so fort.
Und das Ding, genau, und das ich möchte mal dran erinnern, was passiert ist, als wir damals die erste Wii gekauft haben und Nintendo vollmundig behauptet hat, ja, das ganze Ding ist ja super geil abwärtskompatibel zu den ganzen alten Kram und ihr könnt alle Nintendo Klassiker auf eurer Wii spielen. Und diese Witcher Dingsda-Bibliothek, die sie da haben, wo sie im Prinzip die Emulatoren anbieten, ist doch recht schmal, wenn man es mal vergleicht mit der fantastischen Videospiel-Historie, die sie da hatten. Also es ist ja wirklich ein mega geiles Portfolio, aber du kannst dann halt nur die üblichen Verdächtigen runterladen und hier und da mal ein paar ganz nette Sachen für PC Engine und das war's. Und genau das wird passieren. Also, weil die Spielebibliothek von der PlayStation 2 ist bis heute ungeschlagen. Es gibt nirgends so viele Spiele, die auch noch so unterschiedlich und so mannigfaltig sind. Das ist eine Wundertüte und die wirst du niemals in dieser Form da haben, sondern die werden dann anfangen, irgendwelche alten Sony-Spieler da drauf zu packen, die natürlich trotzdem gut sind, aber du hast jetzt nicht plötzlich Zugriff auf eine riesen Bibliothek.
Nicht sofort, ja. Das wird sich halt über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich schleppen. Ja.
Nein, das wird nie passieren, weil auch einfach auch nicht das finanzielle Interesse daran besteht, einen Nischentitel da drauf zu veröffentlichen. Das ist ja total uninteressant für, warum sollen sie sich denn überhaupt die Mühe machen? Warum sollen sie denn Server zur Verfügung stellen, damit irgendjemand alte, Hidden Gems irgendwie spielen kann? Das macht ja keinen Sinn. Sondern ja,
vor allem Hidden Gems 2 Remix war gut. Und Hidden Gems 3 war auch nicht schlecht.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Es wird einfach bestimmte Sachen, wird es halt nicht geben. Also insofern ist es halt nur interessant für die Sachen, die sowieso für ein HD-Remake in Frage kommen würden. Also die meistverkauftesten Titel. Und ich weiß nicht, ich finde das jetzt gerade relativ unattraktiv für mich als Spieler.
Ja, und die Frage ist ja auch, wie Manu schon sagt, mit den Rechten. Also das ist ja teilweise... existieren die Publisher gar nicht mehr, die Firmen, und das ist ja auch oft dann, wenn dann die Frage gestellt wird, hey, warum gibt's denn nicht mal ein Remake oder einen neuen Teil von Rollenspiel XY oder so? Und dann ist es so, ja, der Publisher existiert nicht mehr und es ist einfach nicht klar, wer momentan gerade die Rechte hat, weil das ist dann halt in irgendeinem Insolvenzverfahren, sind dann die Rechte an irgendeiner Anwaltskanzlei übergegangen und hat die dann irgendwie mal in so einem Bundle hat die das verscherbelt an irgendwen und dann ist ja die neue Firma hat sich dann irgendwie fusioniert und jetzt ist aber nicht klar, ob die Rechte damit übergingen und das ist halt wahrscheinlich das größte Problem, dass du technisch wahrscheinlich viele Spiele da einstellen könntest, aber dann ist nicht klar, ob du das rechtlich überhaupt darfst, diese alten Spiele da reinzustellen. Gut, und die zweite Form
ist halt, um damit deine Frage zu beantworten, nein, wird glaube ich noch nicht konkurrenzfähig im Sinne von On-Demand, Download-Titeln und Retail-Markt.
Genau, ja. Gesundheit.
Aber um da kurz vorzugreifen oder an der Stelle anzuknüpfen, finde ich es gleichzeitig schade, dass das immer so eine rechtliche Geschichte ist, weil ich würde mir wünschen, dass diese Streaming-Dienste total erfolgreich werden und durch die Decke gehen, weil ich es einfach extrem wichtig finde, dass man dieses große Archiv von alten Spieleklassikern. Also wir hatten es auch schon ein paar Mal im Podcast ja angesprochen. Was passiert denn in 5-6 Jahren, wenn irgendwelche Server abgeschaltet werden und wenn die Discs nicht mehr lesbar sind und wenn die ganzen Sammlerstücke von den Flohmärkten verschwunden sind und kaputt gehen? Es sind ja einfach physikalische Medien auch großteils. Was passiert denn mit dem ganzen Zeug? Und ich glaube, dass da diese Dienstleister, wenn man dafür Geld bezahlt, also in dem Fall macht es jetzt ja quasi Sony, ich weiß nicht, wie das Modell aussehen wird, um diese Bibliotheken zu spielen. Nintendo lässt sich das ja bezahlen nochmal. Aber ich wäre durchaus bereit, dafür Geld zu zahlen, so für so ein Abo-Modell, um zu sagen, okay, ich möchte dieses digitale Erbe, was wir quasi haben, dadurch fortbehalten. Also ich möchte jemanden dafür bezahlen, dass er alte Spiele lauffähig macht auf modernen Abspielgeräten.
Ja, aber ja,
dass ich nicht irgendwie über den Flohmarkt gehen muss und irgendwie für 120.000 Euro irgendwelche eBay-Aktionen kaufen muss, um irgendein altes japanisches Rollenspiel in einer lokalisierten Version zu spielen.
Ja, aber es wird ja, also ich meine, das ist auch ein schöner Gang und es ist auch cool, dass es passiert, aber wenn du darauf hoffst, dass so ein Unternehmen wie Sony oder Microsoft dieses Archiv auch dauerhaft zur Verfügung stellen werden, dann das wird nicht passieren.
Ja, aber das würde ich mir gerne wünschen.
Es wird nur passieren durch eine externe Institution. Also wenn dann zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal wirklich, so eine Staatsbibliothek oder so dazu auf die Idee kommt, solche Sachen zu archivieren, dann macht das Sinn und dann würde man auch die Ressourcen dafür aufwenden, um so ein Vorhaben durchzuführen. Aber solange sich damit kein Geld verdienen lässt oder nicht ausreichend Geld verdienen lässt, wird das entweder nur eingeschränkt oder nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Weil wenn das Interesse irgendwann abstirbt, dann ist den Leuten ja relativ egal, ob du es dann vom Server runterladen kannst oder streamen kannst oder nicht. Weil das Streaming ist ja auch kostenaufwendig, ne? Das sind ja dauerhafte laufende Kosten. Da werden riesige Serverparks aufgebaut, damit du damit Millionen von Leuten da irgendwie zugreifen können. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bilder gesehen habt, die bei OnLive liefen. Also die haben ja wirklich riesige Flächen irgendwie gekauft, nur um das bewerkstelligen zu können. Und es ist ja auch tatsächlich so, du gehst da rein in diesen Dienst und drückst auf Start und sofort ist das Spiel da. Aber das bedeutet dann, dass für dich jetzt ganz speziell ein Rechner quasi reserviert ist.
Und da greifen ein Cluster halt oder so.
Also oder ein Cluster, wohlgemerkt, ne, der einiges an Rechenleistung irgendwie braucht. Und das muss halt gewährleistet sein für eine unüberschaubare Zahl von Benutzern, die gleichzeitig irgendwelche Sachen machen, die du nicht, also es ist ein Riesending.
Ja, aber jetzt im Filmbusiness funktioniert das doch auch. Also da sieht man ja bei Netflix oder irgendwie Watchever oder sowas, dass halt, wenn sich eine stabile Abonnentenzahl findet, die einfach sagt, ich zahle halt jeden Monat meine 10 Euro oder 8,99 oder sowas, um den Service zu nutzen. Und dann hast du ja nie, es greifen ja nie alle gleichzeitig auf den Dienst zu, sondern es gibt halt immer mal, klar, gibt's High Peaks Times irgendwie am Wochenende, wenn dann irgendwie besonders viele Leute da irgendwie drauf zugreifen wollen. Aber ganz oft ist es ja so, dass du dann sagst, im Grunde nutzen eigentlich nur 10% der Leute gleichzeitig den Dienst. Aber alle zahlen halt monatlich dafür. Also, das geht doch da auch bei den Film-Streaming-Diensten und sowas.
Ja, das geht schon. Aber das ist ein gutes Beispiel, dass du das anbringst, weil da ist auch das Ding mit der Bibliothek. Guck mal, was für Filme du da aussuchen kannst.
Kommt auf den Dienst drauf an, klar.
Kommt wirklich auf den Dienst an. Also die suchen sich halt Sachen aus, die erstens in ihren Lizenzbereich liegen, weil du kriegst andere Sachen bei Watch Ever als bei, wie heißt das andere? Love-Film, ne? Zum Beispiel. Netflix oder was. Also das Programm unterscheidet sich auch, je nachdem, welche Partner da jetzt irgendwie mit im Boot sitzen. Und das Angebot ist nun mal auf eine bestimmte Zielgruppe hin. Also du findest da nicht jeden Film irgendwie. Also du findest da, wenn wir mal ganz ehrlich sind, findest du die wirklich interessanten Filme, auch die von kulturellem Wert sind, die findest du da natürlich nicht.
Sondern
du
auf den Geschmack natürlich drauf an. Aber das gleiche Problem hatten Videotheken auch. Also es gab auch immer die spezialisierten Videotheken, die dann halt irgendwelche Uraltklassiker hatten, genau. Und die haben dann auch sich nicht halten können, weil halt einfach die Blockbuster, Videobuster-Geschichten kamen, die irgendwie 20 Mal James Bond da stehen hatten, ist ja klar. Ja. Aber das Problem wird es immer geben in jeder Archivierungsfrage, egal welches Medium oder welche Branche oder so.
Ja, ja, deswegen ist, also so lobe der Gedanke auch ist, aber von einem Unternehmen, das daran interessiert ist, Geld zu verdienen, wird es das halt nie geben. Also die werden das natürlich eine Zeit lang zur Verfügung stellen, so eine Bibliothek, ist auch cool. Aber das wird bei Nintendo genauso passieren. Wenn die irgendwann merken, auch niemand lädt sich diese Emulatoren runter, die wir da zur Verfügung stellen, irgendwann stellen die diesen Dienst ab. Und dann ist die Kohle weg.
Also ist die Antwort wirklich, dass wir sowas wie eine Staatsbibliothek brauchen?
In jedem Fall. Also eine Institution, die nicht die natürlich auch finanziert werden muss, das ist natürlich die eine Sache, aber die nicht daran interessiert ist, kommerziellen Erfolg zu haben. Und deswegen.
Also wie eine Bücherei, die kostet ja auch Geld, aber das ist ja quasi nur eine Nutzungsgebühr.
Genau. Und ich sehe da wirklich die einzige Lösung wirklich in einer staatlichen Institution, die, ich meine, das passiert ja bei Büchern. Also da werden halt ein, zwei Exemplare werden dann in die Staatsbibliothek gestellt, dort aufbewahrt und archiviert in besten Konditionen. Und sowas Ähnliches kann ja auch mit physikalischen Medien passieren.
Oder ja, es gibt ja auch Videotheken, die Videos und DVDs und so haben.
Weil wir jetzt gerade bei dem Bücherbeispiel sind, oder es setzt sich halt irgendwie ein Konzern wie Google hin und sagt einfach, wir machen das jetzt. Weil bei Büchern haben sie ja auch angefangen, dass sie einfach mal, gab es ja auch ewig viel Streitereien, ob die das dürfen oder nicht und so. Aber ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt irgendwie. Und die fangen ja jetzt an, einfach riesige Buchbestände zu digitalisieren, damit dann zumindest sagt, dann gut, dann sind die digital vorrätig.
Ja, das könnte ja gut aus passieren, dass Google irgendwann sagt, okay, irgendwann wird's einfach auf Google, tippst du irgendwie Super Mario ein und du wirst den ersten Super Mario auf dem Nintendo.
Gab's ja schon.
Direkt, gibt's ja schon. Also du mit HTML5 quasi dann emuliert spielen oder so, ja.
Ja, Ja, es gibt also ja irgendwann auch hatten sie doch mal als, wie heißen diese Google-Logos, wenn sie immer zu einem bestimmten Tag
Doodles.
Irgendwie das.
Doodles.
Genau, und da hatten sie tatsächlich ja mal ein Mario, was du spielen konntest. Mhm. Im Browser.
Das Ding ist ja auch, also
Pac-Man,
selbst.
Pac-Man war das.
Es gibt ja auch so Leute, nee, also
Mario
wirklich. Echt? Hm? Mario?
Egal.
Den ersten Level aber nur, ne? Egal. Aber es gibt auf jeden Fall auch Personen, die das aus, also auch Privatpersonen, die das dann aus freiem Willen machen. Also wenn man so ein bisschen rumguckt in nicht ganz so legalen Bereichen, gibt es natürlich auch Leute, die alte Retro-Spiele in so ein Archiv packen und das dann reinstellen. Und das war vor einiger Zeit alles unheimlich illegal. Das ist heute eigentlich auch noch. Aber das sind wahrscheinlich die einzigen Personen, die früh genug damit angefangen haben und tatsächlich komplette Archive zur Verfügung haben. Und es gibt ja
und
so
der Sachen, Witz ist auch, weil du es gerade gesagt hast, vermeintlich illegal, das größte digitale Archiv ist ja Torrent-Netzwerk. Wo du halt sagst, okay, da wird, also ich habe tatsächlich auch mal einen Artikel von einem gelesen, der gesagt hat, naja, das seien wir doch froh, dass es die Piraten gibt, in Anführungsstrichen, weil die archivieren diesen gigantischen digitalen Schatz, den der halt sonst einfach verloren gegangen wäre, sei es Filme, TV-Serien und so. Gut, TV-Serien werden meistens bei den Sendern und sowas oder bei den Produktionsstudios noch archiviert, aber da wird halt einfach total viel, zumindest irgendwo mal hinterlegt, dass es da auch irgendwie zugreifbar ist. Ne?
Ja, und das klingt jetzt alles erstmal so absurd und so, aber solche Seiten wie Good Old Games existieren teilweise tatsächlich nur aufgrund der Arbeiten dieser Hacker, ich nenne sie jetzt mal Hacker oder Leute, die das halt illegalerweise machen. Also die haben erstmal und auch natürlich durch die Emulator-Szene und so weiter. Also insofern ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann Nintendo natürlich nicht mehr dran verdienen, weil das, was die in ihren Store anbieten, ist im Grunde genommen das, was du auch aus dem Torrent-Netzwerk kriegst. Auf der anderen Seite machen sie einfach diese Komplettarchivierung. Und es gibt ein paar Verrückte, die laden sich das dann komplett als Paket runter und bei auf deren Rechnern existiert das dann.
Wollte noch einen Fun-Fact reinwerfen. Wisst ihr, was die das größte Archiv derzeit ist weltweit? Die digitale Spiele auf Retailern. Die größte Sammlung hat die USK.
Stimmt.
Weil die alles prüfen müssen und die heben alles auf. Die haben ein riesiges Lager. Das heißt, wenn du wirklich mal irgendwas ganz Absurdes suchst, so Wet Special Edition oder so, musst du, glaube ich, zur USK fahren. Die haben das alles schön deutsch-bürokratisch abgeheftet, liegt dann unter W, Regal 4. Und dann kannst du da die
Edition. Aber auch erst seit
irgendwann seit den späten 80ern oder so haben die, glaube ich, angefangen.
Nee, aber die USK gibt's doch noch gar nicht so lange, oder? Die USK kam doch dann erst mit, was war's, Mortal Kombat 1 und so.
Ja.
Also auf jeden Fall haben sie das größte Archiv. Also
ja, das kann sein, aber die haben leider auch die ganz alten Sachen irgendwie bei Super Nintendo oder sowas, gab's ja noch gar keine USK.
Ja,
das kam ja alles erst später.
Aber ist das, USK ist ja. Das wäre doch eigentlich schon ein guter Anfang.
Eigentlich kann man aus diesem Archiv gleich eine Staatsbibliothek sozusagen machen, ja.
Wollte ich doch gerade fragen.
Wenn man da so ein bisschen politisch im neuen, also so schlimm ich die neue große Koalition auch finde, ein Passus haben sie aufgenommen, habe ich gelesen, der, also irgendjemandem war das wohl wichtig und hat es reingeschrieben, steht jetzt auch im Koalitionsvertrag drin, dass die digitale Spielekultur als zu Aufbewahrung gewertschätzt werden soll, zur Archivierung, bla bla bla. Also irgendwie so in Beamtendeutsch steht genau dieser Absatz drin. Also unter Umständen ist sogar vielleicht schon sowas geplant oder zumindest.
Ja, und wer ist dann Minister für Digitales? Dobrindt.
Und damit hat sich meine Hoffnung wieder zerschlagen. Genau.
Genau.
Das heißt, das Archiv wird dann unter einer Autobahnbrücke liegen.
Ja, aber es ist unheimlich wichtig, dass es gemacht wird.
Weil
ich meine, es ist ganz furchtbar an dieser Industrie ist halt eben auch, dass die Leute freuen sich auf Zeug, das 2 Jahre in der Zukunft liegt. Die sehen eine Vorschau und denken jeden Tag daran, dass Spiel X rauskommt. Aber wenn 2 Wochen nachdem es erschienen ist, hat jeder vergessen, dass dieses Spiel existiert. Und es ist unwichtig und es ist wirtschaftlich mehr relevant und es ist von der Berichterstattung und es taucht auf nirgendwo mehr auf, höchstens mal irgendwie in einem kleinen Blog. Und deswegen finde ich, da kann man sich ruhig schon mal Gedanken drum machen, wie es in Zukunft aussieht, weil es wird ein Riesenbereich.
Ja. Wenn du gerade die Blogs ansprichst, Daniel, ich unterbreche dich schon wieder, sorry. Das passt aber so gut. Wenn du gerade die Blogs ansprichst, das ist mir die letzten Jahre auch aufgefallen, wie wichtig sowas geworden ist. Also man hat ja so beobachtet, wie die klassische Spielebranche im Print quasi vor die Hunde gegangen ist. Was jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängt, aber diese Rolle der Herr zu werden der Flut von Spielen, die kommt. Also ihr merkt ja vielleicht auch selber, wenn man irgendwie Themen sucht für den Podcast, ich hätte ja nie gedacht, dass wir zu viele Themen haben könnten für einen täglichen Podcast. Und das ist mir letztes Jahr extrem aufgefallen. Wir haben ja gar nicht alle Spiele, die irgendwie gekommen sind, abgedeckt. Selbst mit einem täglichen Podcast schafft man das ja überhaupt gar nicht. Mhm. Und die Blogs und die Quellen, die man sich sucht, um Spiele zu filtern, also so quasi die Rolle der Kuratorin oder ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, quasi, dass du dir, ja, aber gibt es wirklich so in der Form Kuratoren schon?
Ja, Kurator.
Curators halt, genau.
Also es kommt halt aus der Kunstszene kommt es, dass du halt zum Beispiel sagst, ein Kurator im Museum, der wählt halt aus, welche Sachen ausgewählt werden, ausgestellt werden. Oder bei so Preisverleihungen oder sowas oder bei so Funding-Sachen, sowas gibt es auch immer, dass du halt sagst, ein Kurator, die wählen halt aus, okay, dieser Film, dieses Kunstprojekt soll halt mit Geld bedacht werden, das wird gefördert. Und dieses halt nicht oder sowas.
Ja, und das ist mir aufgefallen, dass gerade so im Bereich der Indie-Spiele, da gibt's ja wahnsinnig viel. Also ich meine, in einem Ludum Dare werden ja schon zig neue Ideen vorgestellt und Spiele gemacht. Und es gibt so viel Spiele parallel, dass ich denke, dass diese Rolle immer wichtiger wird, dass die Leute weg von dieser klassischen, diese Spiele sind diesen Monat rausgekommen, Micha, ja, und die werden jetzt gewertet und begutachtet und in 2 Wochen lesen wir darüber nichts mehr. Ich glaube, dass das schwinden wird und dass dieser Faktor, dieses Spiel ist jetzt aktuell, jetzt muss es verkauft werden, jetzt muss darüber berichtet werden, der wird sich wirklich nur noch auf diese AAA-Geschichten irgendwie konzentrieren. Und die ganzen anderen Spiele, die rauskommen, leben dann von solchen Seiten, wie halt zum Beispiel auch Superlevel und Co., die sich solche Perlen rauspicken und dann gezielt vorstellen. Ja, und dass man einfach weiß, da gehe ich hin, um Spiele aus meiner Nische irgendwie zu erfahren.
Es muss einfach diese Mentalität weg. Also die ist jetzt in unserer Altersgruppe nicht so ausgeprägt. Aber bei Leuten, die 10, 20 Jahre jünger sind als wir, heißt es, Spiele, die alt sind, sind automatisch schlecht. Und das ist Quatsch. Das wäre ja so, würde jedes Buch, was 2 Monate alt ist, automatisch irrelevant werden. Und das irgendwie muss man, ja, das ist total super, dass es dann halt eben Leute gibt, die dann auch mal sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier ein Spiel vor einem halben Jahr oder noch länger rausgekommen, schaut euch diesmal an. Also solche Leute, und gerade bei dem Indie-Bereich, da gibt's ja auch gerade, weil man bemerkt, dass dieser Bereich existiert, gibt es ja auch sehr viele alte Sachen, also Vorwerke von Künstlern zum Beispiel oder Vorwerke von irgendwelchen Indie-Programmierern, die zum Beispiel Prototypen mal erstellt haben oder die vor Jahren mal was gemacht haben, aber damit nicht aufgefallen sind, weil es ja wirklich ein Riesenbereich ist. Das wird dadurch interessant, weil man einfach zurückblicken kann auf das Portfolio. Das wird sich natürlich nie ändern, dass sich alle Leute auf den neuesten heißen Scheiß freuen. Ist ja auch gut, ist ja auch toll. Aber ich habe immer das Gefühl, weil diese gesamte Spiele-Journalie da so ein bisschen darauf konzentriert ist, halt immer nach den neuesten und heißesten zu gieren. Da wird einfach jeder Fetzen aus der Zukunft irgendwie genommen. Aber es spielt keine Rolle, was in der Vergangenheit ist. Es ist dann höchstens mal so ein Special, so die besten Genre X-Spiele oder sowas irgendwie, was dann irgendwie mal so eine Ecke verschwindet. Und das ist halt einfach, das ist nun mal dieser Teufelskreis, dieser Kreislauf, wenn man muss irgendwie aktuell sein, um die Leute abzugreifen, und die Leute glauben, auf den Seiten nehmen halt nur das auf, was aktuell ist und so. Es gibt halt kaum Magazine für Chance, die sich irgendwie drumherum mit Themen befassen, die ein bisschen allgemeiner sind irgendwie so, und dann auch einfach mal zurückschauen und sich ältere Werke angucken. Weil das, was irgendwie aus den Augen geraten ist, ist dann auch automatisch aus dem Sinn. Bam. Die Ansprache zum Sonntag. In der Woche. Also deswegen, Blogs sind da auf jeden Fall super wichtig. Ohne uns da jetzt selbst rühmen zu wollen.
Sagt ihr doch alle nur, damit Fabo wieder einen dicken Scheck schickt am Ende des Monats.
Der hört das jetzt gerade und füllt den Graz von so aus. So und
nickt. Ja. Gut, so, jetzt aber nochmal ganz kurz zu dem Streaming, was du am Anfang gemeint hast, Manu, mit dem Share-Button und sowas. Also dieses wird das Streamen von Spielen im Sinne von das Upstreamen, also dass Leute dann zugucken, während jemand spielt, was wird da 2014 passieren oder so. Da kann ich irgendwie gar nichts zu sagen, weil ich auch nach wie vor mit diesem Streaming und Let's Play und sonst irgendwas überhaupt nichts anfangen kann, weil ich ist auch irgendwie. Auf der PS4 geht's ja jetzt noch nicht, aber sie haben es ja ursprünglich mal angekündigt als, ja, du kannst jetzt dann da bei jedem irgendwie ins Spiel reinspringen und zugucken, wie der spielt und so. Und ich habe halt auch am Anfang, habe ich es halt mal so, als die PS4 gerade neu war, so aus Interesse ausprobiert, mal irgendwie mir auf Twitch dann irgendwie was angeguckt. Aber das war halt immer so dieses, ja, da spielt halt jetzt ein Typ irgendwie Assassin's Creed und peilt gerade nicht, was er machen soll. Toll. Warum sollte ich mir das jetzt irgendwie angucken?
Ja. Also ich bin da zwiegespalten. Also ich glaube, dass diese Let's Play-Geschichte sich weiterentwickeln wird zu dem, was wir gerade gesagt haben, so diese Kuratorenrolle mehr übernehmen wird. Also es wird, glaube ich, zweigeteilt werden. Einerseits wird es so diesen Entertainment-Faktor geben, den Kronk und Co. bedienen und eben die Biscuit-Typen und so, also die Großen, die jetzt schon groß sind, die werden diese Entertainment-Rolle weiter füllen. Und da spielt es aber auch keine Rolle, ob die jetzt Videospiele spielen oder irgendeinen anderen Quatsch auf YouTube machen. Das sind halt Entertainer. Und dann gibt's, glaube ich, so diese normalen Let's Player, die jetzt eher dann kleinere Formate entwickeln. Ja, irgendwie Retro-Let's Plays machen. Und dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen so diese zeig mir doch mal, was ich noch nicht kenne. Und ah, okay, den Typen mag ich mag die Stimme. Ah, der bringt mir irgendwie Spiele näher. Ich glaube, dass diese Rolle schon noch auch wichtig sein wird und da sich so dieses Let's Play wiederfinden wird. Und das normale Let's Play, dass die Leute einfach sagen, so, ich spiele jetzt auch wie 100 andere Minecraft und mache dafür Videos, da glaube ich eher, dass das durch dieses Livestreaming ersetzt werden wird. Weil jetzt einfach wirklich jeder, zack, mit Button auf Twitch sofort live sein kann.
Ja, aber was bringt mir das, wenn ich auf Twitch dann reingucke und dann sehe ich 35.000 Streams ja, das, von Leuten, die Assassin's Creed, Killzone oder halt diese 3, 4 Launch-Titel, die es halt gab zum Release, halt das streamen.
Also, keine Ahnung. Ja. Außer für Community-Features, weißt du, dass man so sagt, so kommt, wir treffen uns hier die Leute, die irgendwie mit mir reden wollen, live, keine Ahnung. Also solche Sachen gibt's ja schon auch, wo hunderte von Leuten zugucken, wie irgendein Typ spielt und nebenbei halt mit denen redet und irgendwie palabert. Das ist halt so dieser Community-Gedanke, der da lebt. Aber jetzt irgendeinem No-Name zuzuschauen, wie er versucht, irgendwie Hellgast umzubringen, da sehe ich auch keinen Sinn drin. Also ich weiß nicht, was Sonys Vision ist mit diesem Share-Button. Was wollen sie denn damit erreichen oder warum soll man wildfremden Leuten dabei zugucken? Dir über die Schulter zu gucken und in dein Spiel zu gehen, das ist ja eigentlich nur eine Erweiterung des Party-Chats von Xbox Live. Ja, zu sagen, komm, ich komme zu dir in den Chat und dann reden wir und ich schaue dir noch kurz dabei zu, vielleicht kommst du an der Stelle nicht weiter oder wir spielen den Koop, dafür macht's ja total Sinn. Ja, oder dann zusammen in das nächste Spiel zu wechseln, aber sonst?
Ich glaube, dass das das einfach nicht so richtig durchdacht ist. Also ich glaube, die Sony und Microsoft haben diese Share-Funktion eingebaut, erst einmal, weil dieses Let's Play gerade so populär ist und weil sie diese Werkzeuge in die Hand drücken wollen. Und der Effekt ist ja auch, dass dadurch, dass es jetzt jeder hat, wird Let's Play ja auch ein Stück weit uninteressanter sogar.
Ne? Also, du brauchst keine Capture-Karte mehr, genau.
Genau, du brauchst keine Capture-Karte mehr und es ist jetzt nicht so, dass du sehr viel mehr Leute stellen diesen Content, der dann natürlich auch als Werbung gilt, dann auf diese ganzen Stream-Portale und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dann so, dass dann für Let's Player, die so ein bisschen kleiner anfangen und sich jetzt gerade ihr Publikum aufbauen, dass die jetzt sich nicht so sehr darüber freuen, weil jetzt im Prinzip jeder das machen kann. Ja. So, ne? Du hast ja, kriegst ja dein Headset sogar schon mit dazu und du kannst ja auch einstellen, dass du drüber reden kannst über deine Aufnahmen. Und bei der Xbox ist es ja sogar noch komfortabler, wenn dir was Geiles gelingt, kannst du einfach sagen, Xbox aufnehmen und nimmst die letzten Sekunden auf. Also komfortabler geht's ja überhaupt gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das so zu Beginn der Mitreiz an Let's Play natürlich auch war, dass bestimmten gewissen Personen dann die Mittel zur Verfügung standen, solche Spielszenen aufzunehmen. Und dass sie das dann überkommentieren können, auch unterhaltsam, ist natürlich ein besonderer Bonus. Also ich glaube, für Gronkh und so weiter, für die ist das alles relativ uninteressant, weil die werden ihren Unterhaltungsfaktor auch behalten. Und wenn die irgendwann aufhören, du hast schon recht, wenn die irgendwann aufhören, Spiel zu spielen, machen sie halt eine Kochsendung oder was. Ja. Irgendwas wird den
schon einfach. Die machen ja inzwischen auch schon andere Formate, die Menschen. Und das wird auch irgendwann auf Pro7 wahrscheinlich laufen und schlag mich tot.
Ja, ich glaube, dir ist es so egal, was die tun. Nee. Ich denke, dass die Fans, die sich das ansehen, die interessiert das mit den Spielen auch nicht ernsthaft.
Genau, für die ist das ein Unterhaltungstool, dass man halt denen zuhört, weil man halt, ja, es ist halt eine Form der Berieselung und auch so eine Form der, ja, den kenne ich, weil das ist so der nette Typ von nebenan und quasi mal sehen, was er heute zu erzählen hat.
Ist halt die Daily Soap für Leute mit Spielhintergrund.
Ja. Aber irgendwie ist es doch trotzdem traurig. Also aktuelles Beispiel, der Markus Schwertl von der GameStar, der hat irgendwann auf Facebook die letzten Tage geschrieben, so ja, er hat jetzt endlich das Brothers A Tale of Two Sons nachgeholt und was für ein tolles Spiel und so. Und der erste Kommentar war drunter so, ja, ich habe das auch im Let's Play gesehen, war ein richtig tolles Spiel. Wo ich mir gedacht habe, okay, wie traurig ist das eigentlich? Weil wenn du es nur im Let's Play gesehen hast, dann hast du tatsächlich im Falle von Brothers das Spiel eigentlich überhaupt nicht gesehen, weil du dieses mit der Steuerung und sowas überhaupt nicht und auch dieses, was das dann ausmacht am Ende, dass man dann irgendwie, also dieses, ich will die Szene nicht spoilern, aber ihr wisst genau, welche Szene ich meine am Ende, wo die Steuerung im Prinzip total viel ausmacht und das kriegst du halt im Let's Play, siehst du halt die Szene, aber du kriegst nicht mit, was du da als Spieler gerade durchmachst, wenn du auf einmal den Controller in der Hand hast mit den zwei Joysticks und sowas und das ist doch eigentlich, kann man doch de facto sagen, ja, du hast das Spiel halt gesehen, aber eigentlich hast du es nicht erlebt.
Ja, ich bin auch immer noch der Meinung, dass Let's Plays, die das komplette Spiel spielen, also diese, wie nennt man das, Longplays oder so, ne? Egal, also die das komplette Spiel zeigen, ich glaube, dass die auch das Spielerlebnis immer noch erheblich kompromittieren. Mhm. Also vom Anfang bis zum Ende. Ich finde so Ersteindrücke, wenn man so die erste halbe Stunde spielt, das, was der Total Biscuit macht mit dem What the Fuck ist, dass der die erste Stunde spielt, erklärt, was da ist.
In Ordnung,
ja. Finde ich super, weil
ist dieser Cynical Brit, der
genau.
Mhm. Ja,
der ist cool. Also der macht ja auch nicht immer nur eine Stunde, aber du kriegst einen Eindruck, du erfährst was, du hast auch, das ist nicht wirklich ein Review, das musst du auch so machen, damit er täglich diese Videos raushauen kann oder weiß nicht, was für einen Rhythmus der hat, auf jeden Fall recht oft. Das ist aber voll in Ordnung, richtig cool und ich mag das. Aber wenn dann so komplette Spiele gespielt werden, also es kann ja auch alles sein, was wir hatten ja bei Beyond genau dieselbe Debatte. Was das Spiel wird da völlig unnütz. Und aber auch dieser, der Faktor, dass du selbst das Pad in der Hand hast und Bewegung ausführst, das ist ja komplett weg. Und wenn Leute sich dann Gedanken dazu gemacht haben, dass diese Mechanik, dass du die Bewegungen, die du ausführst, auch mit ausschlaggebend für das Spielerlebnis sind. Bei Brothers wäre das mit den zwei Joysticks, bei anderen Spielen wären das andere Bewegungen. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass so ein Spiel wie Papers, Please zum Beispiel auch nicht funktioniert als Let's Play. Das muss man einfach selber machen, diese Routine, diese Arbeit da, dieses Abstempeln und so. Und das kann dir so ein Let's Play nicht transportieren. Und dann kommt er noch dazu, dass dein Typ sitzt und sich von Minute zu Minute überlegen muss, jetzt was Witziges zu sagen.
Um ganz kurz, ich würde es gerne abkürzen, weil das haben wir schon ein paar Mal erzählt, wie wir Let's Plays finden. Also um beim Thema der Sendung zu bleiben, ich glaube, dass die Let's Plays schon absterben werden auf YouTube, weil jetzt halt durch die Konsolen das so einfach sein wird, dass jeder streamt und live und sowieso. Und YouTube ja auch selber gerade so ein bisschen sein Grab gräbt, um denen den Saft abzudrehen. Also es gibt jetzt schon einige große YouTube-Sendungen, die YouTube verlassen. Diese Content-ID-Geschichte haben wir neulich im Cast ja auch angesprochen mit Ernst Mocker. Ich glaube, dass je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wird es, glaube ich, diese Let's-Play-Schwemme in der Form nicht mehr geben, sondern wird meiner Meinung nach 2014 zu diesen Livestreams wechseln. Die ja danach wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch aufrufbar sein werden. Aber ich glaube, das verläuft sich auch wieder mit diesen Streaming-Geschichten. Bis auf ein paar große Namen oder Redaktionen, so wie GameTube das halt auch macht, weißt du? So, die eh schon irgendwie einen Bekanntheitsgrad haben, die das dann halt quasi noch als Community-Feature nutzen und anbieten.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Aber wenn wir bei dem zweiten
nicht mehr über Let's Plays schimpfen, ja. Manu nervt das.
Wenn wir beim zweiten Hassthema sind, was passiert denn mit Free-to-Play?
Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Da hat jemand in den Themenplan reingeschrieben, das Ende von Free-to-Play, Fragezeichen. Mhm. Wer hat denn das reingeschrieben, beziehungsweise wie kommt man denn zu der Annahme, dass Free-to-Play überhaupt irgendwie auf der Kippe beziehungsweise zur Debatte stehen könnte? Das
ist allein der einzige Hoffnungsschimmer, der diese Frage formuliert hat. Du meinst ja,
der
Wunsch war
der Vater des Eintrages.
Nee, ja, eben. Also ich frage mich halt schon eine ganze Weile, es ist ja wie die ganzen, wie bei so, wie soll man das sagen, die letzten Jahre war das ja immer ein aufsteigendes Gebiet der Branche, immer mehr Free-to-Play-Umsätze, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man kennt niemanden, der wirklich Geld ausgibt. Deswegen muss ja rein logisch irgendwie mal auch das Ende der Fahnenstange erreicht werden, wo diese Whales, wie sie ja genannt werden, also die Leute, die wirklich viel Geld in diese Free-to-Play-Geschichte, die haben ja irgendwann ihre Spiele gefunden oder ihr Limit am Budget irgendwie erreicht. Also irgendwo muss ja da ein Ende von diesem Free-to-Play sein, weil das ja anscheinend ja dann doch kein Massenmarkt ist, sondern so ein, wie vermutet, so eine Ausbeutung von ein paar reichen Menschen ist. Also irgendwie muss es ja da aufhören und man hört doch nur Negatives. Wer spielt denn diese Spiele gerne mit diesen Free-to-Play-Modellen? Es gibt jetzt so viele Spiele, die quasi kaputt gemacht wurden, die von den Kritikern auch abgeschimpft werden wegen diesen Free-to-Play-Modellen. Die Xbox One hat da ja ganz böse Sachen jetzt irgendwie in Bezahlspiele.
Ja, also, das finde ich eben das Schlimme, weil das ist ja nicht mehr Free-to-Play, sondern eben. Das ist ja quasi ein Vollpreisspiel mit Microtransactions. Und Das finde ich dann schon, also bei Free-to-Play finde ich, ich weiß nicht, also ich mag es auch nicht so gern, aber ich kann schon manchmal den Reiz davon verstehen, wenn man eben sagt, also aktuelles Beispiel ist jetzt irgendwie das War Thunder auf der PS4, war halt auch Free-to-Play. Gut, habe ich mir mal runtergeladen, habe ich ausprobiert, fand es ganz spaßig und ja, so Geld habe ich jetzt noch keins ausgegeben, aber ich wäre jetzt auch nicht so kontra, dass ich jetzt sagen würde, ich will da gar nichts irgendwie für ausgeben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte es jetzt für 60€ bezahlt und dann kommen die immer noch angeschissen und sagen, ja hier, jetzt musst du aber noch mal den coolen Flieger kaufen, weil sonst hast du keine Chance im Multiplayer. Und hier solltest du vielleicht schon noch irgendwie den Double XP jetzt kaufen für 2 Wochen, weil sonst kommst du hier überhaupt nicht voran beim Leveln. Dann
Hallo?
Hallo?
Daniel ist weg.
Daniel ist weg.
Da wurde er doch von Singa wahrscheinlich jetzt aus der Leitung geschmissen.
Jetzt gerade so einfach rausgestrichen. Der meckert.
Nein. Schalt ihn ab. Daniel hat den In-App-Purchase für Insert Moin nicht bezahlt. Die Sendelizenz. Du bist doch der mit der Xbox One, Micha. Dann überbrücken wir das jetzt. Du hast ja diese ganzen Spiele jetzt auch gespielt, wie Forza und so weiter.
Ja, das macht die Spiele komplett kaputt, das kann ich
sagen. Das macht die völlig kaputt. Und deswegen glaube ich auch, deswegen habe ich die Frage auch so formuliert, wie lange machen die Spieler das noch mit? Also die mit dem Geldbeutel abstimmen. Ich habe jetzt eben auch genau aus diesem Grund und einer von vielen Gründen eben noch nichts für die Xbox One gekauft und auch die Konsole nicht, weil ich diese Praktiken irgendwie nicht in Ordnung finde. Und wie lang funktioniert sowas noch?
Ja, die Frage ist, also ich kann, ein konkretes Beispiel ist dieses Crimson Dragon, das ist so ein quasi Nachfolger zu Panzer Dragoon, so ein Shooter, so ein Ray-Shooter im Grunde genommen. Und die haben das Spiel so konstruiert, dass du Sachen kaufen musst, weil das Spiel sonst unfair schwer wird. Ne, sonst hast du einfach nicht stark, da sind deine Waffen nicht stark genug, dein Drache, den du fliegst, der hat nicht die entsprechenden Fähigkeiten, um sich zu wehren und so weiter. Und die Level werden dann entweder nur unbefriedigend lösbar. Man kriegt am Ende immer so ein Resultat, wo dann steht, wie gut du dich geschlagen hast und so. Und das wird ohne diese Hilfsmittel schwierig. Und du kannst dann ewig lange spielen, bis du deinen Drachen da aufgemoppelt hast, hast dann aber jedes Level 3566 Mal gesehen und das Spiel wird sofort uninteressant. Oder du kaufst dir einfach sofort diese Booster-Packs und hast dann im Prinzip alles zur Verfügung. Und das ich habe 15€ dafür bezahlt, für dieses Spiel. Und müsste dann nochmal, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber nochmal Kohle investieren, um das anständig spielen zu können. Und das ist das konkreteste Beispiel. Das wurde ja von Kritikern auch wirklich zu Recht dann auch angeprangert. Die haben gesagt, das Spiel ist eigentlich nicht schlecht, aber es wäre so viel besser, wenn man dieses ganze Micropayment-System da rausgenommen hätte. Und nun ist das so, dass das Crimson Dragon jetzt nicht so viele Leute interessiert, aber der nächste Clash kommt ja bei Forza. Und das ist ein Spiel, das ist ja wirklich so ein, ich glaube, dass sehr viele Leute sich also eine Xbox One wegen Forza kaufen, weil sie Forza-Fans sind und so. Und was für eine Verarsche, dass du, da ist es genau dasselbe. Du kannst das Spiel zwar spielen, aber es dauert ewig, bis du die richtig geilen Autos bekommst.
Und selbst wenn es völlig optional ist und das Spiel genauso die Geschwindigkeit hat wie früher, du fühlst dich ja immer veräppelt, weil du immer denkst, es würde auch schneller gehen. Ja.
Genau.
Und das deswegen ist ja die Frage, wie lange, also glaubt ihr, dass das noch ein großes Thema ist 2015? Oder wird es noch schlimmer sogar?
Ich glaube, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Weil du siehst ja, die würden das ja nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. Und es muss ja funktionieren. Das heißt, es gibt Leute, die zahlen.
Ja.
Und deswegen wäre meine Frage, ob das wirklich noch so weitergeht oder ob es dann irgendwie Frust gibt und die Leute abwandern.
Ich habe richtig Angst vor dem neuen Plants vs. Zombies-Spiel. Das ist ja dieses Garden Warfare, was mich sehr anspricht. Sieht sehr lustig aus, aber ich glaube, das wird durchsetzt sein mit Micropayment-Scheiße.
Es gibt aber auch Gegenbeispiele, also Peggle 2 zum Beispiel, auch so eine Marke, wo ich gedacht hätte, das wird bestimmt auch Free-to-Play. Da ist überhaupt gar nichts drin. Also es wird vielleicht wieder so eine Konterbewegung geben, gerade im Indie-Bereich ja sowieso, aber dass so Spiele dann wieder herkommen und damit werben werden, dass es keine In-App-Purchases gibt. Kann ich mir gut vorstellen.
Sie kaufen ein komplettes Spiel.
Ja, genau. Keine In-App-Purchases. Als Bullet Point hinten auf der Packung.
Das ist so ein Prädikat, was auf die Packung gedruckt ist.
Ja, genau. Das 100% ist Uncut und EAP-free.
wie absurd das ist, ne? Das ist ja so weit gekommen. Also, dass du sowas schon als Verkaufsargument bringen musst. Aber ja,
wird kommen. Wird kommen.
Ich glaube, dass 2014 da tatsächlich so den Höhepunkt erreicht, was das betrifft, weil ich denke, wenn man es rein objektiv betrachtet, ist es lange noch nicht ausgereizt mit den In-Web-Purchase, mit dem Micropayment.
Ja. Auf einer Negativseite noch nicht
ausgereizt. Ja, auf einer Negativseite ist bestimmt noch einiges machbar. Es gibt bestimmt noch viel, viel perversere Möglichkeiten, Spiele zu zerstören. Und die werden wir 2014 erfahren. Und dann hört es irgendwann auf. Ich glaube, dann wird auch der letzte Hans, der letzte Facebook-Gaming-Freak, bemerkt haben, dass das eine riesen Zeitverschwendung ist, eine riesen Geldmaschine, und dann geht es so langsam wieder zurück. Hoffe ich. Sehr,
und von Herzen. Was ich sehr schade finde, ist, dass irgendwie leidet halt Storytelling und sowas darunter, weil Free-to-Play-Spiele sind immer um die Mechanik rumgebaut und da geht es immer darum, halt zu leveln, zu grinden, irgendwas zu erreichen und nie darum, eine Geschichte zu erzählen, weil sich halt einfach das Erzählen einer Geschichte nicht dazu eignet, da irgendwie Microtransactions einzubauen. Und ich kenne kein Free-to-Play-Spiel, was eine gute Story erzählt. Und das ist aber irgendwie schade, weil ich schon noch auch jemand bin, der gerne spielt, weil er halt will, dass eine Geschichte erzählt wird, oder?
Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr kauft euch irgendwie ein neues Rollenspiel. Ist mal egal. Nehmen wir mal als Beispiel Final Fantasy oder irgendwas anderes. Gothic. Nehmen wir mal an, Gothic 5 kommt raus. Und Gothic 5 hat eine Hauptquest und einige Nebenquests. Und du kannst diese Hauptquest ohne weiteres spielen, wenn du das Spiel gekauft hast. Aber es ist unheimlich schwierig, das Spiel, weil, keine Ahnung, du so das Minimum an Basisfähigkeiten hast und den Endgegner und die Zwischengegner zu besiegen und die Dungeons zu bewältigen, ist schon eine Herausforderung. Du könntest aber mit den optionalen Nebenquests unheimlich viel aufleveln und Zusatzfähigkeiten erwerben, aber dummerweise musst du alle Nebenquests dazu kaufen. Also ich laufe also durch diese freie Welt, durch den Wald, durch das Dorf, hab diese super coole Gothic-Welt, also ne, wenn es so wäre wie Gothic 2 und wir stellen uns vor, das wäre sowas in neu, dann ist es alles total toll und dann ist da ein Typ, der hat dann irgendwie eine Sprechblase über dem Kopf, den kann ich jetzt ansprechen und dann weißt du, es ist eine Sidequest und dann sagt der, ja, ich habe eine Aufgabe für dich, aber für die musst du jetzt $5 abdrücken.
Das habe ich vor 2 Jahren bei Dragon Age 2 schon so erlebt.
Echt?
Ja. Da war das so. Da gab's halt irgendwann den DLC.
Oh nein.
Da bist du hingelaufen zu einem Questgeber und der hat dir gesagt, ja, ich habe hier, hier bla bla bla, befreie so und so. Und dann sagst du ja und dann kommt, okay, dann kauf doch bitte den DLC. Also und es war halt im Hauptspiel mitten in der Story integriert. Es war nicht so, dass du es vorher erst irgendwie im Hauptmenü oder so dazu kaufen musstest. Es kam wirklich in der Spielewelt. Also das war
aber ist doch bei Assassin's Creed genauso, dass du da hingehst zu einem und dann ist halt so, ja, hier kannst du jetzt die George Washington Sidequest kaufen und die das hast du halt entweder.
Okay, scheiße, ey, dann ist der Untergang ja noch näher, als ich dachte, weil ich habe die Sache noch nicht gespielt und wusste nicht, dass es existiert, aber das ist ja grauenhaft.
Es ist halt für die Immersion vor allem grauenhaft. Und jetzt stell dir das noch vor, in Anlehnung an unseren ersten Podcast. Du bist in der Oculus Rift und du bist dieser Ritter und dann sagt dir der Typ, kaufe jetzt, gebe jetzt deine Kreditkarte ein.
Also ich habe da vor 2 Jahren auch tatsächlich, aber ohne diese Beispiele zu kennen, auch wirklich einen Artikel schon drüber geschrieben. Ich hab den Artikel sinnigerweise die fragmentierte Mona Lisa genannt, weil ist für mich so, als würde man einfach ein Werk zerstückeln. Ne? Als würdest du in ein Museum gehen und dann heißt es ja, das Gesicht sehen sie aber erst, wenn sie 2 Euro reinwerfen. Oder wenn du ein Buch kaufst.
Der Mund ist abgedeckt, genau.
Ja, oder wenn du ein Buch kaufst und dann fehlen da 2 Kapitel. Also der Hauptstrang geht weiter, aber die Nebencharaktere, die da erzählt werden, das Chris kannst du erst freischalten. Also
ich muss dich auch da schon wieder enttäuschen, Micha, das gibt's nämlich auch schon. Ich habe das letztens von irgendeinem, was war denn das? Genau, wir haben uns darüber unterhalten, dass es total schrecklich ist, dass du in Kirchen überall im Ausland irgendwie dann Eintritt zahlen musst. Also selbst wenn du einfach nur in die Kirche rein willst. Und dann hat, ich weiß gar nicht wer, irgendjemand hat dann erzählt, ja, es gibt in manchen, irgendwie, glaube in England oder sowas ist das dann so, da kannst du quasi, da haben die Kirchen ein Free-to-Play-Modell. Da kannst du kostenlos rein in die Kirche, aber dann ist halt irgend so ein tolles Wandfresko oder sowas, was du nicht sehen kannst und da musst du Geld reinschmeißen und dann geht die Beleuchtung von diesem Wandfresko an. Und dann ist natürlich so, dass das dann natürlich alle sehen können, wenn es da ist. Das heißt, wenn du Glück hast, hat halt gerade jemand was reingeworfen und ist das Ding halt für 5 Minuten an und jeder kann es dann sehen. Aber es ist halt total absurd, weil das im Grunde ist das Gamification in der Tourismusindustrie.
Micha, ich muss dich noch enttäuschen. Retail wird aussterben.
Nee, das ist aber.
Das hast du schon mitbekommen, oder?
Ja, das habe ich schon mitbekommen. Okay. Das ist schon ein Sargnagel. Nein, es ist, ich wusste das wirklich nicht mit dem. Aber das stelle ich mir, es ist wirklich schlimm. Und ich hoffe, ich glaube auch nicht, dass die Leute da zur Besinnung kommen werden, weil, ne, wo sich Kohle rausziehen lässt, das wird gemacht. Ja. Was erfolgreich ist, wird gemacht und die Kunst steht immer an zweiter Stelle bei Großproduktionen. Immer.
Das, ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Deswegen nur wieder ermahnen, denkt dran, euer Geldbeutel stimmt darüber ab, ob sowas Zukunft hat oder nicht.
Genau. Übrigens, das andere Thema, weil ich jetzt gerade auf der Liste sehe, wo ich glaube, was aussterben wird, ist Kickstarter. Also beziehungsweise es wird nicht aussterben, aber den 2013er Boom, den wir erlebt haben, der wird 2014 abklingen, weil einfach. Ich sehe es ja selber an mir. Ich sag jetzt mittlerweile bei den Kickstarter-Sachen auch so, oh ja, cool, dass das kommt, aber da werden sich bestimmt genug Leute finden, die das zahlen und dann kaufe ich es mir halt, wenn es fertig ist.
Ja, ich glaube, dass jetzt eben die Flaute kommt nach diesem Hoch und dann wird sich's wieder auf ein gesundes Maß einpendeln. Weil wir dann wieder merken, oh, das Projekt hat's nicht geschafft, das Projekt hat's auch nicht geschafft, oh, das wollte ich doch eigentlich auch haben, das ist auch nicht gekommen. Also es müssen jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Sachen nicht funktionieren, damit die Leute wieder Geld einwerfen dafür. Und es wird sich auf ein gesundes Maß einpendeln, aber so diese, oh, mal bei Kickstarter vorbeigucken, was es jetzt Neues gibt und aus diesem News-Bereich der Magazine ist es ja auch schon lange wieder rausgeflogen. Also außer es kommt jetzt irgendwie Larry 16 oder sowas wieder, wo so ein ganz großer Name dahinter ist und ein ganz altes Spiel, was man wieder mal haben wollte, wird es da auch medientechnisch schwer werden. Gerade bei Spielen, die keinen Namen haben, die irgendwas Neues probieren, wird es als Plattform weiterhin wichtig sein, glaube ich. Um einfach deine Nischenleute zusammenzukratzen, weil du brauchst denn ja auch nicht so viele, um so ein kleines Projekt zu funden. Aber ich denke, dass es eben,
zumindest
wie du auch gesagt hast, diese Großprojekte mit 20 Millionen oder so, die wird es dann nicht mehr geben.
Zumindest der Public Relations Faktor ist weg, ja, den es 2013 hatte, dass halt viele Entwickler haben ja auch gesagt, naja, das Geld vom Kickstarter war ganz nett, aber eigentlich haben wir es nur gemacht für die PR.
Ja.
Und weil halt sie wussten, okay, wenn wir einen erfolgreichen Kickstarter haben, dann tauchen wir auf einmal auf Rock, Paper, Shotgun und sonst was auf irgendwelchen internationalen Seiten mit großer Reichweite auf. Wenn wir Glück haben, wird es dann von da auch noch irgendwie zitiert und taucht dann in ganz anderen Ländern auf. Und das hat das halt dafür gesorgt, dass das halt, es war halt billiger wahrscheinlich, einen Kickstarter zu launchen, als eine PR-Agentur oder irgendwie einen tollen Trailer zu produzieren.
Ja, ja. Habt ihr das neulich gesehen? Das Absurde, da hat jemand eine Indiegogo-Kampagne gestartet und wollte 500 Euro zusammenkriegen, damit er damit die Kickstarter-Kampagne starten kann. Also ernsthaft, nicht jetzt irgendwie als Persiflage oder so, weil er gesagt weil er gesagt hat, auf Kickstarter, wenn du da, also du, das Projekt musst du auf Kickstarter machen und nicht auf Indiegogo, wenn du gesehen werden willst, ja? So, weil die ganzen anderen Plattformen sind zu klein dafür. Und aber um da gesehen zu werden, musst du halt quasi auch schon wieder jetzt Marketing betreiben, damit du auf Kickstarter auch diesen Marketing-Effekt hast. Das heißt, du musst ein richtig teures, gutes Video machen, du musst lustig sein, du musst diesen viralen Effekt mit reinkriegen. Und deswegen hat er erstmal gesammelt, um die Kickstarter-Kampagne zu starten. Fand ich super. Ja,
sehr witzig. Das ist natürlich dann schon absurd. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade alle so quasi Kickstarter-Kater haben im Jahr 2014, gibt es denn irgendein Spiel, was ihr auf jeden Fall noch backen würdet? Also wenn ihr jetzt sagt, also wenn das kommt, dann winkle ich mit der Kreditkarte.
Horrorspieler.
Battle
Eye. Aber da käme es halt echt drauf an, was für eins? Also nicht schon wieder Zombies im Zombieland oder so. Aber wenn was Cooles kommt, da würde ich durchaus noch Geld draufwerfen. Aber käme auch drauf an. Bei mir dabei nämlich schon ein bisschen skeptisch auch geworden, was die Spiele betrifft, weil es sind ja ein paar Sachen raus und das war ja dann doch nicht so enttäuschend und.
Doch nicht so enttäuschend.
Doch nicht so toll. Also insofern stehe ich dem schon ein bisschen skeptisch gegenüber. Es sind auch in letzter Zeit, also gerade weil ich jetzt sage, Horrorspiele, bla bla, es sind auch ein paar ganz interessante Horrorprojekte rausgekommen. Und dann haben sie dann immer eine Demo dazu gestellt und von den 3, 4, 5 Demos, die ich da ausprobiert habe, war eins interessant. Und ich glaube auch, dass sehr viele Leute es da versuchen, obwohl die gar nicht so konkrete Ideen dann irgendwie haben. Also da zu unterscheiden auch, was auch tatsächlich erfolgreich werden kann und was nicht, ist auch mittlerweile ziemlich schwierig.
Was ich tatsächlich backen würde, wäre, aber das ist jetzt nur eine Utopie beziehungsweise Wunschvorstellung, weil das wird so nie kommen, Stalker 2 für Next Gen, wenn das angekündigt würde und sie sagen, ja, wir brauchen da irgendwie Geld, um die Rechte zurückzukaufen, weil die halt jetzt gerade, weiß gar nicht, wer die jetzt hat, und wir wollen richtig schönes Stalker in für Next-Gen-Konsolen und sowas machen, dann würde ich das sofort backen.
Ja, also bei mir wäre es Battle Isle, Advance Wars, so Rundenstrategie-Dinger, die halt einfach nicht Massenmarkt sind. Oder Brettspielumsetzungen. Die spiele ich zum Beispiel wahnsinnig gerne auf dem iPad und das sind so kleine Projekte, kleine Teams, die irgendwie sagen, hier, wir haben die und die Lizenz, könnten wir haben, wir brauchen ein bisschen Geld, um das zu machen, weil dafür gibt's keine großen Publisher, weil wir das eben aufs iOS bringen. Sowas würde ich fanden. Also so kleinere, überschaubare Geschichten, die dann auch nicht irgendwie 3 Jahre auf sich warten lassen, wie jetzt halt Broken Age oder so. Mhm. Ja. Oder irgendwelche interessanten Hardware-Geschichten. So. Ja, sowas wie die Oculus Rift oder so. Wenn sowas kommt, was irgendwie, wo man sagt, oh, geil, habe ich noch nie gesehen.
Mhm. Gut, ein weiterer Trend, oder Frage, ist es ein Trend oder geht so weiter oder sowas, ist kollabiert AAA aufgrund seiner astronomischen Kosten, hat jemand den Themenplan reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es kollabiert, aber ich glaube, es wird sich auch 2014 das fortsetzen, was schon in den letzten 2-3 Jahren irgendwie passiert ist, dass es halt nur noch ganz, ganz wenige große Produktionen gibt und dieser Mittelbau, der stirbt halt aus. Also es gibt halt jetzt dann nur noch die riesen Battlefields, Call of Duties, Assassin's Creed und halt so diese Riesenmarken und ja, alles, was zwischendrin ist, stirbt halt aus und das wird halt durch Indies-Spiele und kleinere Download-Sachen von unten so nachgefüllt.
Sehe ich ein bisschen anders? Punkt. ich glaube, dass so diese, was die jetzt halt auch merken, also die absurdeste Meldung vom letzten Jahr war ja, Tomb Raider war ja richtig groß produziert, richtig teuer und dann sagt Square Enix, wir haben damit kein Geld verdient. Ja? Irgendwie 4 Millionen Einheiten verkauft, kein Geld verdient.
7 waren es, glaube ich, sogar. Also eigentlich sogar, ja. echt gut.
Eine absurd hohe Zahl von Spielen verkauft und keinen Gewinn damit gemacht. Das heißt, diese Markentradition, Serien fortzuführen, die muss bleiben, weil eben Square Enix jetzt gezeigt hat, wir verdienen erst mit Tomb Raider 2 dann Geld. Ja, weil wir jetzt die Engine haben und die Art Design und die Richtung bestimmt haben und ab jetzt verdienen wir erst Geld. Von daher werden wir um Serienfortsetzungen nicht rumkommen, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde. Aber was letztes Jahr auch viel passiert ist, ist, dass große Studios, große Namen sowas wie Brothers gemacht haben. Ich meine, Brothers ist keine Indie-Entwicklung, weißt du? Das ist kein 2-Mann-Team, die irgendwie sowas wie Brothers gemacht haben oder so, sondern es sind kleinere Teams innerhalb von großen Teams, die Experimente zu Spielen machen oder die irgendwie sagen, wir machen jetzt kleine Idee XY und setzen die um. Und ich denke, dass das ein wichtiger Markt sein wird, dass das, was quasi Indie als Genre so ausmacht, also nicht jetzt irgendwie independent sein von großen Studios, sondern so dieser Indie-Gedanke, kleinere Teams, schnellere Umsetzung, charmante Idee und so dieses, ja, ihr wisst, was ich meine mit Indie, dass dieses Segment stärker wird und auch von großen Teams besetzt werden wird. Also von großen Publishern.
Ja, aber das
und von großen
ist genau Marken. Das, dann widersprichst du mir doch nicht. Dann sagst du, bestätigst du doch genau das, was ich formuliert habe.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt, die Indies werden jetzt.
Nein, also ich meine, Indie habe ich jetzt werden. Dann sehr, sehr ja. weit gefasst. Also ist das denn noch Indie eigentlich? muss man sich ja auch immer wieder fragen. Nee, ich meinte jetzt tatsächlich so wie du halt das formuliert hast. Also du wirst halt die großen Fortsetzungsmarken haben, die halt einfach Cash-Cows sind. Und du wirst aber auch eben sowas wie in Brothers, wo man halt sagt, okay, da hat sich halt ein kleines Team innerhalb einer großen Firma. Es muss jetzt gar kein Indie im klassischen Sinn, also ein kleines Unabhängiges sein, sondern es kann eben auch sowas wie, sieht man ja bei Blizzard hier, das Hearthstone ist ja auch im Prinzip, kommt ja aus einem riesen Konzern von Blizzard, aber ist halt auch dann wirkt wie ein Indie-Spiel, weil es halt so ein kleines Kartenspiel ist, ist auch so charmant, weil es halt noch so in der Open Beta released wird und dann können die Leute schon da vorher irgendwie reinspielen und dann gibt's Keys, die verlost werden und das wirkt halt von der ganzen Anmutung her sehr wie so ein Indie-Spiel und das ist halt nicht das riesen AAA Diablo 3, was irgendwie 6 Jahre in der Entwicklung ist, sondern es ist halt was von unten nachkommt und so ein bisschen diese Lücke da füllt. Und aber der Mittelbau wird halt einfach aussterben, leider.
Also mit Mittelbau meinst du sowas wie Remember
Me? Enslaved oder sowas. Ja. Ist für mich ein Mittelbau, wo ich halt sage, ist halt eine neue Marke, kein riesen AAA-Ding, sondern halt sowas, was halt so in der Mitte drin ist. Keine Ahnung, Remember Me oder sowas, war halt leider auch so ein
genau so ein Ding, ja.
Ach so, hast du das gerade gesagt?
Ja, genau.
Ah, okay, dann hast du wahrscheinlich gerade den Räusper-Knopf gedrückt.
Das ist eigentlich echt total schade eigentlich, ne?
Ach, ja, nee, ich sag ja nicht, dass wenn es sowas gut wie Brothers ist. Rauskommt und Hotline Miami und Kram, dann bin ich da voll dafür.
Ja, aber ich finde, also gerade das, was Capcom halt so gemacht hat, jetzt mit Remember Me oder wie heißt das, Lost Planet 3 und diese vielen, also es gibt ja gerade in diesem Mittelsegment unheimlich viele interessante Sachen, also die, wo schon ein bisschen Budget hintersteckt und wo die genug Geld haben, um gute Komponisten zu engagieren und so weiter und so fort, aber die jetzt einfach nicht das große Marketing-Etat haben, finde ich schade, wenn das wegfällt.
Ja, also eigentlich müsste man ja auch meinen, dass das eigentlich besser funktioniert, weil man halt sagt, ja gut, die müssen halt nicht 7 Millionen absetzen wie in Tomb Raider, sondern denen würden halt auch irgendwie 2 Millionen reichen, obwohl das ja auch noch eine relativ hohe Zahl ist, um da schon erfolgreich zu sein. Aber es scheint sich halt trotzdem als Trend abzuzeichnen.
Naja. Ja.
Also gut. Es wird auf jeden Fall um die Vorschau für 2014, meine Vermutung, meine Einschätzung ist, dass das, was wir letztes Jahr gesehen haben, dass Indies jetzt so auch im Gespräch total sind, ja. Also dass so jemand wie wie heißt er?
Oh, der, verdammt. Jonathan Blow.
Ja, Jonathan Blow, dass der auf der Bühne steht bei der Pressekonferenz. Geraten, ja? Also dass solche Leute jetzt aus diesem kleinen Ein-Mann-Betrieb jetzt so zur Galionsfigur hoch empor gehoben werden, auf die Bühne dürfen, ihr neues Spiel exklusiv vorstellen. Dieser Trend wird sich weiterentwickeln. Und,
ja, und das Krasseste war ja die Ankündigung auf diesen VGA Awards da mit diesem Weltraumspiel. Ich weiß gar nicht, wie es heißt.
Von wem meinst du jetzt?
Genau. Joe Danger-Macher. Die haben doch, das war doch die einzige spektakuläre, also die haben doch vorher haben so total viel Werbung gemacht, haben gesagt, 35 Announcements und World Exclusive und sonst was. Und dann war irgendwie gar nichts dabei, außer dieses kleine Weltraum-Spiel.
Ja, von unter Wasser bis über den Weltraum, genau.
Genau, aber diese wie heißt denn das?
Voxel-Geschichte da. Nee, ja. Ja, genau.
Egal. Auf jeden Fall, allein das spricht ja schon dafür, dass das dann auf einmal so viel Platz da eingeräumt bekommt und dass die Leute auch auf Twitter und Facebook und überall darüber reden und diskutieren, ja. Ist ja eigentlich, ist es auch ein Indie-Spiel. Das ist ein Fünf-Mann-Studio oder sowas, ne? Ich weiß nur, dass sie Joe Danger gemacht haben. Ich weiß auch nicht, wie
das Spiel ist. Ja, oder auch gleichberechtigte Vorstellung von iOS-Spielen. Also die Remedy-Leute saßen dann da, haben den, die von Alan Wake haben das dieses Timeshift-Spiel da vorgestellt. Sag mal, mit Namen habe ich es heute nicht. Quantum Break.
Ja, genau. Ach so, ja, genau.
Quantum Break vorgestellt, was ja der Überkassenschlager werden will, also Quadruple-A-Produktion. Und dann saßen die auf der Couch und im gleichen Atemzug danach, ja, und wir haben auch noch ein zweites Spiel mitgebracht. Und dann drückt der eine so ein bisschen auf dem iPhone rum und hat so ein Piratenballerspielchen fürs iPad irgendwie vorgestellt. Und das war völlig gleichberechtigt irgendwie so in der, ja, jetzt kommt halt das nächste Spiel, was wir zeigen. Und das wird irgendwie auch so ein schönes Spiel, bla bla bla. Und da sieht man ja auch wieder, dass die ganz viel so diese Game Jam-Gedanken, glaube ich, innerhalb der großen Firmen aufnehmen und die besten Ideen dann zu Spielen umsetzen, woraus sich ja dann auch wieder Serien und Sachen entwickeln können.
No Man's Sky heißt übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
No Man's Sky.
Ja.
Ach, Sky, okay.
Ja. Sieht großartig aus. Hoffentlich kommt das noch, nachdem die hatten jetzt, da wurde das Studio überflutet, ne? Weil die ganz nah an einem Fluss gewohnt haben und dann gab es dann Überschwemmung. Habt ihr das mitgekriegt?
Nee.
Da, also ich habe, müssen wir mal googeln, aber die haben, das habe ich auf Twitter zufällig gelesen, weil diese Retreats dann bei mir in die Timeline gespült kam. Und die sind dann tatsächlich, mussten ins Büro, das Büro ist auch weg, aber ich glaube, die haben die Daten noch sichern können.
Na, hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Aber den Leuten ist zum Glück nichts passiert, also da ist keiner ertrunken oder so.
Gut, ja, dann haben wir's.
Genau. Eins könnte man noch anführen, was passiert mit dem Überfliegerstudio der letzten Jahre, den Telltale Games. Die haben ja so ziemlich alles an Lizenzen abgegraben, was es irgendwie gibt. Glaubt ihr, dass dieser Höhenflug noch weitergeht oder gibt's da einen Einbruch dieses Jahr?
Ich weiß es nicht. Also meine Vermutung ist, also ich tippe jetzt drauf und ich sage jetzt vorher, dass das, wie heißt
Game of Thrones?
Game of Thrones Spiel, genau, ja. Also gerade ist echt ein Problem mit Namen. Dass das Game of Thrones Spiel der größte Flop des nächsten Jahres wird.
Dass das der erste große Enttäuschung wird nach Jurassic Park von denen?
Und Back to the Future und sowas. Also
Back to the Future war okay.
Telltale hat gerade so voll diesen Boom und alle sagen, hier, Wolf Among Us und alles toll, was die machen. Und dabei wird halt immer vergessen, dass alles, was auf Comics beruht hat, haben sie gut hinbekommen. Muss man ja neidlos anerkennen. Walking Dead und so.
Sam & Max.
Ist das auch ein Comic?
Ja.
Okay. Ja, dann wusste ich es gar nicht, aber es unterstützt meine Theorie jetzt noch mehr. Und alles, was irgendwie eine große Lizenz war, Jurassic Park, Back to the Future und so, ist total in die Hose gegangen. Deswegen glaube ich, dass die einfach Game of Thrones, haben sie halt bekommen, die Lizenz, und jetzt erwarten alle das Mörderspiel, aber ich vermute, dass das nicht so der Burner wird.
Ich glaube, dass viele Leute halt, die erst mit The Walking Dead kennengelernt haben, was zweifelsohne gut war, aber die Spiele davor, die waren ja wirklich sehr gemischt. Also Jurassic Park war der letzte Schrott. Die Monkey Island-Teile waren ganz okay, waren lustig, aber war jetzt nicht der Riesenerfolg. Und Sam & Max waren gut, aber die waren sehr klassisch. Und von daher bin ich auch gespannt, was da noch passiert. Aber eben, momentan halten sie ihr Niveau. Also die Season 2 von The Walking Dead hat auch gut angefangen. Und Wolf Among Us macht auch Spaß. Also von daher bin ich mal zuversichtlich, aber mal gucken.
Ich glaube einfach, dass die sich einfach zu viel vornehmen. Hm. Ich finde, ich glaube, das hatte ich damals schon gesagt bei Jurassic Park, wenn die sich jetzt nur auf ein Spiel konzentriert hätten, dann hätten sie nicht so ein Ding wie Jurassic Park rausgehaut, was einfach null funktioniert. Das war, das wirkte wirklich auch wie ein Projekt, das die mal eben irgendwie dazwischen geschoben haben. Da lag der Hauptfokus ganz offensichtlich auf The Walking Dead. Ja. Und das war, also sehr ich Telltale auch mag. Ich finde die Spiele jetzt auch nicht schlecht und ich mag auch viele Sachen, die so tun, aber das ist nicht ein Riesenstudio, sondern auch die werden begrenzte Ressourcen haben. Und wenn die sich so da jetzt
parallel machen, dann sind einfach die guten Talents, die guten Kräfte sind dann halt bei The Walking Dead und der Rest muss dann in einen anderen Schritt machen.
Und ich habe Game of Thrones jetzt weder gesehen noch gelesen, aber ich meine von der Kritik von Freunden, die sind alle ganz begeistert, das scheint ja wohl eine ziemlich hohe Fallhöhe auch zu haben. Also das ist ja irgendwie schon etwas, was von der Geschichte relativ anspruchsvoll sein soll und wo gerade die Beziehungen zwischen den Figuren relativ komplex sind. Und ich meine, da kann man sich ganz schön schnell verhaspeln. Das ist natürlich auch ein bisschen was anderes als so sowas wie The Walking Dead oder so, was ein etabliertes Szenario hat, sondern weil ich glaube, dass man bei King of Thrones, Game of Thrones, da geht's doch nur um Intrigen und sowas, ne?
Im Grunde, wenn man es runterbrechen will, ist es schon irgendwie Dallas mit Rittern so ungefähr. Also geht schon sehr, sehr viel um Intrigen und Liebschaften und hin und her. Also es ist eigentlich eine Daily Soap, bloß halt mit Rittern und Drachen und
mit
so.
Mit Blut und Brüsten, genau.
Genau, ja.
Nach diesem Hype muss ja unweigerlich auch mal wieder ein Flop kommen. Bin mal gespannt.
Bin auch gut. Gut, ich freue mich trotzdem aufs Jahr 2014.
Oh ja. Ich mich auch. Vor allem freue ich mich aufs Podcast mit euch. Kleiner Teil.
Mal schauen. Das ist halt so ein notwendiges Übel, was man irgendwie mitnehmen muss. Ja, gut, wunderbar. Dann euch wieder mal einen schönen Tag. Wir freuen uns aufs Jahr 2014, egal was jetzt kommen mag. Und vielleicht wird ja wo Game of Thrones oder King of Thrones, vielleicht wird das ja auch ganz toll. Und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Und jetzt seid ihr gefragt, liebe Community. Was ist euer Prediction für 2014? Twittert jetzt unter dem Hashtag King of Moin.
Ja, King und du musst immer eine Frage irgendwie so. Seht ihr das auch?
Habe ich doch gerade. Was sind eure Highlights für 2014?
Am Ende nochmal eine Frage. Ach so. Alle, die Social Media gestellt sind, die haben immer, wenn sie auf
dann die Standardfrage. Wie war euer Wochenende? Was habt ihr gespielt?
Seht ihr das auch so? Gut, ja, aber du hast im Kern sagst du ja nichts Falsches. Es gilt natürlich das, was wir immer wieder wiederholen. Gerne Kommentare schreiben. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann begrüßen wir das immer. Einfach drunter schreiben, sehe ich überhaupt nicht so, das Spiel wird super oder das Spiel war super und das kriegen die bestimmt hin oder was weiß ich was. Immer gerne viel Feedback.
Mit dem Hashtag, nicht vergessen. Mit
dem Hashtag. Ja, naja, wenn es ein Kommentar ist, darf man auch darauf verzichten.
Egal, Facebook hat auch Hashtags, kommt jetzt überall hin.
Genau, und Superlevel kriegt bestimmt auch Hashtags.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.